Willkommen zur Predigt. Herzlich willkommen auch eine Schwester aus Ramstein, jetzt nach Berlin gezogen. Das ist die Israel. Die ist jetzt hier in Berlin. Die sitzt sogar hier in diesem Wohnzimmer und freut sich wie Bolle. Herzlich willkommen, Israel. Es ist natürlich nicht so leicht, sie kennenzulernen, aber es wird sicher Wege geben, das zu tun. Ja, wie geht es dir, lieber Bruder, liebe Schwester? Ich möchte, bevor die Predigt beginnt, dir etwas vorlesen, euch etwas vorlesen aus Maleachi Kapitel 3. Wenn du eine Bibel hast, kannst du gerne aufschlagen. Maleachi Kapitel 3. Ich lese mal ab Vers 16. Das möchte ich einfach vor der Predigt an dich persönlich richten. Maleachi Kapitel 3, Vers 16. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt es und er hört es. Und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihnen ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied es zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen, da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Ich möchte euch einfach sagen, es ist nicht umsonst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es deiner Seele geht. Dazu kommen wir gleich in der Predigt. Aber es ist nicht umsonst. Der Weg, am Glauben festzuhalten, an deinen Überzeugungen festzuhalten, es ist nicht umsonst. Es ist wie so ein Gedenkbuch. Das ist geschrieben, das wird geschrieben. Und da steht's drin, wer die Treue hält. Und du sitzt jetzt vor einem Bildschirm und guckst eine Predigt an und willst wieder mal von Gott hören und lernen. Das ist Treue, das ist ein Gedenkbuch. Da stehen Namen drin. Ein Eduard steht da drin. Ein Holger steht da drin. Da steht eine Evi Wieberg drin. Da steht eine Miriam drin, ein Florian drin, eine Junis drin, ein Jakob, Elsa, Braun, die stehen alle drin. Eine Hanna, Tepe steht da drin. Natürlich auch meine Hanna, die steht auch drin. Das ist ein Gedenkbuch an all diejenigen, die die Treue halten. Und es ist nicht umsonst. Egal wie du dich fühlst, wie es dir geht. Das ist der Glaube, an dem wir uns ausrichten dürfen. Und heute geht es darum, dass unsere Seele eine Heimat hat. Und deshalb ist die Überschrift: Deine Seele braucht eine Heimat. Und das Ziel der Predigt ist, beziehungsweise dich zu stärken, dass du dir dieser Heimat bewusst wirst. Es gibt eine Heimat, die hat eigentlich Gott in dein Herz gelegt. Und die Predigt soll dich darin bestärken, dir bewusst zu sein, es gibt eine wahre Verwurzelung in einer Heimat, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Und darin dich zu stärken. Sollst du kein Christ sein, kein Glauben haben, wenig Glauben haben, dann geht es für dich darum, dich aufzumachen, diese Heimat aufzusuchen und zu schauen, wo ist sie? Wo kannst du dich wirklich niederlassen? Wo findet deine Seele wirklich ein Zuhause? Deshalb das Thema: Deine Seele braucht eine Heimat. Ich war in der Heimat. Ich komme aus Süddeutschland, komme von der Schwäbischen Alb und ich bin sehr verwurzelt dort in meinem Dorf. Es ist ein Dorf auf der Schwäbischen Alb und dort sind meine Wurzeln. Wenn ich zurückkehre, dann finde ich meine Wurzeln. Jetzt war ich ein paar Tage dort, dann, was gehört dazu? Was ist für mich Heimat? In die Kirche gehen ist Heimat. Warum? Das habe ich immer gemacht. Also gehe ich in die Kirche, das ist Heimat. Selbst inzwischen die Kirchenorgel, wenn die anfängt zu spielen, das ist für mich, das hat was. Das ist Heimat, das hat was mit meinen Wurzeln zu tun. Danach geht man raus vor die Kirche, stellt sich da auf das Kirchenplateau und dann kommen alle raus und dann die ersten schreien: Hallo, Öler, wie geht's? Bist du wieder da? So war mein Name früher. Öler, genau. Oliver. Also, dann denke ich so, ja, das ist Heimat. Man kennt sich, man begrüßt sich sofort. Dann steht natürlich auch mein Onkel und Tante da. Und die freuen sich natürlich, wenn ich da bin. Und dann wird geknuddelt und geredet. Und das ist Heimat. Onkel, Tante steht dann da. Oder mein Auto steht vor der Haustüre bei meiner Mutter. Und die Cousin oder Cousin sehen, aha, das Berliner Kennzeichen ist drauf. Und kommen dann rein. Das ist Heimat. Meine Geschwister besuchen mich natürlich, meine Schwester, mein Bruder kommen vorbei mit ihren Kindern. Das ist Heimat für mich. Dann geht man spazieren durchs Dorf und dasselbe wieder. Bekannte treffen und natürlich den anderen Onkel und die andere Tante treffen. Das ist Heimat für mich. Und natürlich allem voran, meine Mutter ist Heimat, die dort im Haus wohnt und wo wir dann immer nächtigen. Und das ganze Gefüge ist für mich Wohlwollen. Das ist das Gefüge, hier bin ich zu Hause. Hier bin ich gewünscht, hier bin ich gewollt, hier ging es mir gut und hier hatte ich alles. Ich weiß, das ist privilegiert, dass ich so aufwachsen durfte, aber das ist natürlich ein Grund, warum ich dann auch so stolz bin auf meine Heimat. Ich fühle mich als Schwabe. Ich bin stolz drauf. Ich liebe die Macken der Schwaben und es geht so weit, dass wenn ich in der Stadt oder auch sonst wo auch nur den Hauch eines schwäbischen Dialekts höre, dann frage ich sofort, wo kommst du her? Wo bist du her? Wo kommst du her? Und dann will ich hören, wo kommt der her? Ah, okay, ist gar nicht so weit weg von mir. Nur 15 Kilometer weg. Und das ist gleich so, ah, Verbindung, wir sind Schwaben. Ich fahre auf der Autobahn und ich sehe ein Reutlinger Kennzeichen, das ist das Kennzeichen meines Heimatkreises. Und dann gucke ich rüber und denke, den muss ich kennen. Und gucke rüber und denke, wer bist du? Kenne ich dich? Ja, dich müsste ich kennen. Also so weit geht das, das ist Heimat für mich. Aber ich muss auch dazu sagen, diese Heimat ist vergänglich. Mein Vater ist inzwischen gestorben, Neffe ist gestorben. Opa, Omas sind gestorben und wenn dann meine Mutter auch mal sterben wird, dann wird natürlich ganz viel von der Heimat verschwinden. Und kein Wunder, sagt Gott, wisst ihr was, hier sind wir nicht wirklich beheimatet. Wir sind eigentlich wie Pilger auf der Durchreise. Genauso steht es geschrieben. Wir sind kurz auf der Erde, aber dann geht es weiter in die wahre Heimat, in den Himmel. Der ist schon vorbereitet. Auf der Durchreise. Wir sollen nicht verwurzelt sein hier auf der Erde. Es ist wie bei einem Mietobjekt, wie wenn die Erde ein Mietobjekt wäre. Du investierst nicht wirklich in etwas, was du mietest, aber in ein Eigentum, da investierst du mit ganzem Herzen. Weil du weißt, das gehört dir. Das gehört dir für immer, in Anführungszeichen. Mein erster Punkt ist die heimatlose Seele. Ihr dürft aufschlagen in Lukas, Kapitel 12. Die heimatlose Seele. Ich möchte euch jemanden vorstellen, der hat es geschafft. Der ist angekommen im Leben. Ich würde sagen, er lebt oder lebte den deutschen oder den europäischen Traum. Er hat ihn gelebt, erlebt. Er hat es geschafft. Den möchte ich euch vorstellen in Lukas Kapitel 12. Ich beginne mit einer kleinen Einleitung von Jesus in Vers 13, bevor er dann richtig vorgestellt wird, derjenige. Lukas Kapitel 12, Vers 13. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, Wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Darum geht's doch gar nicht. Und er sprach zu ihnen: Seht zu, hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Wusstest du das, dass keiner davon lebt, dass er viele Güter hat? Und das war sein Sprungbrett zu einem Gleichnis, zu einer bildhaften Geschichte über die Seele und über die Heimat der Seele. Und jetzt fängt er an, nutzt die Gelegenheit, die Menge ist hier versammelt, und er sagt in Vers 16, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hat gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich jetzt tun? Ich habe nichts, worin ich meine Früchte sammle. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen, will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Das ist er für mich. Der Paradeweg, der deutsche Traum, der europäische Traum. Ich meine, das ist doch der Weg, den man anstrebt. In anderen Übersetzungen wird der Satz eingefügt: Du hast es geschafft, meine Seele. Angekommen. Ich habe alles. Gearbeitet, gut geplant, Vorräte, Rente. Jetzt kann ich meiner Seele sagen: Gut gemacht, jetzt ruh dich aus, liebe Seele. Jetzt genieße. Du hast es geschafft. Für mich ist das der Weg, der schlechthin gelebt wird als Ideal. Dass man an dem Punkt ankommt, wie er, und da sitzt und sagt: Puh, jetzt genieße ich das Leben. Alles da, was ich brauche. Ich habe mich gut versorgt. Bestens sogar. Das ist für mich der Weg, den die allermeisten leben und anstreben. Wisst ihr, das ganze Bildungswesen zielt darauf ab. Die ganze Bildung zielt darauf ab, dass man irgendwann mal da ankommt, wo er ist, und sagen kann: Geschafft, bin angekommen. Das Ganze ist so, dass deshalb auch Götze, Arbeit und Bildung, das ist völlig anerkannt als höchstes Gut, als Götze anerkannt. Dafür darfst du alles opfern. Du darfst für Arbeit, für Job, für Karriere, da kannst du alles rechtfertigen für diesen Weg. Da kannst du dafür umziehen, das ist anerkannt. Kannst eine Fernbeziehung dafür führen, das ist anerkannt. Ist alles anerkannt dafür. Warum? Weil dieser Weg erstaunlicherweise fast nicht kritisiert wird, nicht hinterfragt wird, für mich zumindest. Er ist einfach nur da als das Ideal. Er hat es also geschafft. Wann hast es eigentlich du geschafft? Wann sitzt du da und sagst dir: Liebe Seele, jetzt habe ich es geschafft. Oder wenn ich dort bin, dann, liebe Seele, dann kann ich mich hinsetzen und sagen: Jetzt iss, hab Ruhe, ich bin angekommen. Das, was wir bis jetzt gelesen haben, ist eine typische Beschreibung einer heimatlosen Seele. Da ist nichts Ewiges drin, nichts Gläubiges, keine Wurzeln, die wirklich an der richtigen Stelle greifen. Und ich möchte euch ein paar Kennzeichen einer heimatlosen Seele zeigen. Das erste Kennzeichen ist, da muss ich einfach kurz die zwei Verse nochmal lesen, Vers 17. Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen. Ihr habt es bemerkt. Ich. Selbstkonzentration. Das Selbst, das Ich steht im Mittelpunkt. Leben, Umstände, Menschen, das muss alles hauptsächlich mir dienen, damit ich dort ankomme. Ich, ich, ich. Und alles muss dazu dienen, dass mein Ich verwirklicht wird. Das ist ein typisches Kennzeichen. Das zweite Kennzeichen ist, wenn man das liest, Gott taucht nirgendwo auf. Er findet keinen Platz. Vielleicht findet er einen kleinen Platz. Aber der ist so untergeordnet bei ihm, dass er nicht mal erwähnenswert ist. Vielleicht mal zwischendurch, vielleicht glaubt er von mir aus auch ein bisschen. Aber Gott findet keinen Platz in diesem Lebensstil. Unmöglich. Er findet keinen Platz. Eigentlich müsste sich Arbeit, Familie, Gesundheit und so weiter, das müsste sich alles Gott unterordnen. Und hier ist es genau andersrum. Das ist ganz oben und vielleicht ganz weit unten. Da findest du ihn vielleicht mal. Noch ein typisches Kennzeichen ist für mich, für eine heimatlose Seele ist, sie ist schnell entwurzelt. Wenn etwas Schlimmes passiert im Leben, das haut sie um, das kippt sie aus den Schuhen, das macht sie kaputt. Sie ist schnell am Zweifeln, schnell am Verzweifeln, schnell überwältigt. Das Leben kann schnell zu viel werden. Und sie hat wenig Widerstandskraft. Ich spreche nicht von Gesundheit. Ich spreche nicht von körperlicher Kraft. Ich spreche von einer gläubigen Widerstandskraft. Wo man trotzt und sagt, und trotzdem, mein Gott ist gut. Und trotzdem, mein Vater versorgt mich. Und trotzdem, ich werde mich auf ihn verlassen. Und das ist der bessere Weg. Auch kann ich ihn nicht sehen, auch kann ich ihn noch nicht verstehen und fühlen kann ich ihn auch gerade nicht. Aber ich halte mich dran. Seine Worte, das ist der Weg. Das ist diese Widerstandskraft. Eine heimatlose Seele, die schweift umher, verliert sich in allen möglichen Dingen, verläuft sich, ist immer ruhelos, ständig auf der Suche nach Befriedigung, nach dem Kick. Lässt sich vereinnahmen. Selbst Kinder können einem so vereinnahmen, dass Gott gar keinen Platz mehr findet. Und das, anstatt auf den Knien zu sein, der Seele eine Heimat zu geben, zu beten, Wort Gottes lesen, darüber nachsinnen, darüber reden. In hilfreicher Gemeinschaft sein mit gottesfürchtigen Menschen. Das ist, wo Heimat ist. Da lesen wir Ernährungsratgeber, Fitnessratgeber, Eheratgeber und weiß ich was noch für Ratgeber. Und was ist mit dem eigentlichen Ratgeber? Was ist denn los damit? Ich meine, wenn du nur mal die Fakten anguckst, dann darfst du eigentlich die Bibel nicht ungelesen lassen. Die sprengt ja alle Rekorde. Aber nein, nein, vertraut, Interesse anscheinend so gut wie kaum noch. Wie sieht's denn in deiner Familie aus? Mit deinen Kindern, wird dort Heimat vermittelt, echte Heimat. Andachten, Gebete, Zeiten zusammen im Wort Gottes. Wag es nicht, wenn ich das mal so scharf formulieren darf, die Verantwortung outzusourcen und gleich gar nicht einer Gemeinde oder unserer Gemeinde. Nein, nein, das ist die Verantwortung in deiner Familie. Dort den Kindern wahre Heimat, wahres Leben zu zeigen, in deinen eigenen vier Wänden. Dort muss das stattfinden. Dort ist der Ratgeber zu lesen. Dort ist darüber zu sprechen. Die Geschichten, das alles weiterzugeben. Liebe Väter, liebe Mütter, das ist eine große Verantwortung, die liegt bei euch, bei uns, zuerst und nirgendwo anders. Ich bin aufgewachsen mit meinem Vater, der ist ja vor einigen Jahren gestorben. Morgens habe ich den immer gesehen. Da saß er, macht seine stille Zeit. Jeden Morgen saß er da, Bibel gelesen, gebetet. Ich sah ihn in der Gemeinde, wie er die geleitet hat, wie er sich eingesetzt hat, wie er in die Häuser gegangen ist. Das eigene Haus war auch offen. Ich sehe meine Mutter immer noch jeden Tag ihre stille Zeiten machen. Ich sehe sie Bücher lesen über den Glauben, über Gott, Prospekte lesen. Ich sehe sie in Urlaube, in Seminare gehen, die sogar mit dem Glauben zu tun haben. Und ich sehe das, seit ich sehen kann. Das prägt, liebe Eltern. Man glaubt, was man lebt. Wenn du wenig glaubst, wirst du wenig davon ausleben. Aber das, was du glaubst, das lebst du. Liebe jüngere Generation, wisst ihr, was ich von euch möchte? Ich möchte von eurem Leben herausgefordert werden. Ehrlich, das möchte ich. Darin, dass ich als alter Kerl auf dieser Erde nicht ansässig werde und irgendwo denke, jetzt schlage ich mal langsam Wurzeln und kümmere mich nur noch um die Hecke in meinem Gärtchen. Ich möchte herausgefordert werden von euch wirklich gerne in Sachen Mut, Leidenschaft, Intensität, von euren Gebetsnächten, radikalen Einsätzen, verrückten Einsätzen, von dem, wie ihr solche Gleichnisse, die den Menschen predigt. Ihr habt die Power. Ihr dürft es mir wirklich vorleben. Ich lasse mich gerne mitreißen. Geht raus aus Komfortzonen und reißt mich gerne mit. Raus aus dem Schatten der Älteren. Ich hoffe, wir lassen euch raus. Das möchte ich für mich sagen, das möchte ich. Leitet die Gemeinde, prägt sie, bringt sie voran. Ihr habt Gott gefunden, seid gerettet, ihr habt alles, was es braucht. Ihr seid reich und schön. Man lebt, was man glaubt. Wisst ihr, das ist ungefähr so wie mit so einem Stempelkissen. Dein Glaube prägt deinen Tag. Das ist so, zurück an die Wurzel, Zeit mit Gott, verbunden sein mit Gott. Und jetzt kann ich rums stempeln. Der Stempel ist deutlich. Aber du kannst nicht die ganze Zeit mit dem Stempel irgendwie weiterstempeln. Du weißt, was dann passiert. Der wird immer schwächer. Am Ende siehst du ihn kaum noch. Nein, nein, nein. Du musst wirklich immer wieder zurück zum Stempelkissen. Hier. Das ist Heimat für mich. Zurück zu den Wurzeln. Das ist Heimat. Und dann, ja, kräftiger Abdruck. Diese heimatlose Seele von diesem Kornbauern, dieser Weg, den er beschreitet, leider, muss ich sagen, bekommt dieser Weg so viel Applaus. Orden, Geld, Anerkennung. Gottes Zeugnis darüber ist kurz, knapp und harte Wahrheit. Lass uns in Vers 20 jetzt lesen. Zum ersten Mal kommt jetzt Gott in die Bildgeschichte. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Jetzt ist es soweit. Gott tritt ins Leben. Es gibt eine klare Aussage, du Narr. Wenn man ein bisschen nachguckt, dann auch, hast du keinen Verstand? Das kann doch nicht das Leben sein, du Narr. Und nun, jetzt ist es vorbei. Und jetzt, wo wird deine Seele sein? Was passiert mit deiner Seele? Was nun, du Narr? Das ist kurz, knapp und hart. Und dann gibt es aber auch den letzten Vers, Und das ist mein zweiter Punkt. Und der ist relativ kurz, wenn es auch nur ein Vers ist. Mein zweiter Punkt ist göttliche Heimat für die Seele. Vers 21. Der wird ein bisschen schwierig. Dann sagt Gott, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wir kriegen einen kleinen Hinweis über das, was die Seele braucht. Sie muss reich sein bei Gott. Jetzt an der Stelle würde ich gerne interaktiv mit euch arbeiten, geht nicht. Was bedeutet reich sein bei Gott? Weil das ist, ich bin beheimatet. Meine Seele hat eine Heimat. Ich bin reich bei Gott. Wenn das für mich zutrifft, dann würde ich für mich sagen, jetzt, liebe Seele, jetzt geht's dir gut. Weil du bist reich bei Gott. Ich weiß nicht, was dir in den Sinn kommt. Reich sein bei Gott. Wahrscheinlich gibt es mehrere Antworten. Ich habe mich mal für eine entschieden in Matthäus Kapitel 19. Und zwar deshalb, weil sie direkt von Jesus kommt. Da macht er einen ganz kurzen Punkt, was es bedeutet, reich zu sein bei Gott. Matthäus Kapitel 19, da kommt dieser reiche junge Mann, will ihm nachfolgen und erzählt ihm, was er alles mit seinem Glauben macht und tut. Und nachdem diese Ausführung zu Ende ist, hat Jesus noch etwas, was er ihm zu sagen hat. Und das ist der Vers 21. Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Was ist der Schatz im Himmel? Für diesen jungen, reichen Mann alles verkaufen und dann komm bitte mit. Folge mir. Alles verkaufen. Hast du mich verstanden? Junger, reicher Mann, alles verkaufen und dann komm mit. Was geht dir durch den Kopf jetzt? Was denkst du gerade? Erklärst du etwas weg? Rechtfertigst du etwas? Ich könnte jetzt ganz schnell dazufügen, ja, das bedeutet nicht unbedingt, dass man wirklich alles verkaufen muss, weil, ja, das mag stimmen. Aber wenn das sofort im Herzen ist, dann musst du es wirklich prüfen. Ich glaube, so oder so ähnlich hat sein Herz auch reagiert. Pass mal auf, was er in Vers 22 macht. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Arme Seele, wohin jetzt mit dir? Keine Heimat. Wisst ihr, Jesus ging ihm an seine Wurzeln. Er hat nachgeschaut, worauf wächst du, junger Mann? Was sind deine Wurzeln? Wohin gehen die? Was ist der Nährboden von deinen Wurzeln? Und kann ich dich entwurzeln, damit ich deine Heimat bin? Oder bleiben es andere Sachen? Übrigens, wenn du Christ werden möchtest, das ist genau das, was geschieht. Du musst dich entwurzeln lassen aus deinem alten Leben und neu einpflanzen lassen, dort drüben bei Jesus. Eigentlich sagt er ihm: Weißt du, was der Schatz im Himmel ist? Ist ausverkauft. Du musst völlig dich ausverkauft sein und mir nachfolgen. Du musst dich zuerst mal ganz leer räumen. Alles raus. Mach mal leer. Dann erst gibt es Platz für mich und dann kann ich reinkommen. Dann ziehe ich ein. Und dann bist du reich, aber erst dann. Du kannst da nichts drin lassen zuerst mal. Raus damit. Ich brauche Platz. Ich gehöre hier rein. Mein Bruder heiratet ja und ich habe den beiden geraten, neue Wohnung, eine leergeräumte Wohnung, Nicht, dass der eine dort schon lebt und der andere kommt rein und hat gar keinen Platz. Also nicht nur vom Platz, das auch, aber von Abläufen und wie strukturiert man das? Nee, leergeräumt. Eigentlich muss auf deinem Leben immer stehen. Stell dir vor, hier ein Ladenlokal, das ist die Fensterwand. Das sollte eigentlich immer stehen, so etwas wie, wie soll ich es ausdrücken? Alles kann raus, ich bin in der Nachfolge. Alles kann raus, ich bin in der Nachfolge. Raus damit, kann jederzeit raus, bin in der Nachfolge. Das ist ein Schatz im Himmel. Bist du dir eigentlich bewusst, wie reich du bist? Reich. Wenn du eine Heimat hast, verwurzelt bist in Gott, Jesus gefunden hast, wie reich du bist. Ich habe ein bisschen den Eindruck, das ist ganz schwierig für uns zuzugeben. Zu sagen, ich bin reich, habe viel zu geben. Versuch mal den Satz für dich in dir drin zu sagen, ich bin so reich, ich habe so viel zu geben. Egal, ob körperliche Einschränkung, das hat nichts mit dem wahren Reichtum zu tun. Ich bin so reich, ich habe so viel zu geben. Du bist vielleicht jung, du bist so reich, du hast so viel zu geben. Du bist alt, du bist so reich, du hast so viel zu geben. Zum Abschluss möchte ich ein Heimatlied vorlesen. Nur ein paar ausgewählte Verse aus dem Psalm 27. Und wenn du genau zuhörst, dann hörst du heraus, was Heimat wirklich ist. Für den, der dieses Lied singt. Psalm 27. Und diese Gedanken, diese Heimatgedanken, die wollen wir auch gleich dann mitnehmen im Anschluss in die Zeit des Abendmahls, um uns daran zu erinnern, meine Seele hat eine Heimat. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Das ist Heimat. Vers 3. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Das ist Heimat. Vers 4. Eines bitte ich vom Herrn. Eines hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn, beziehungsweise die Freundlichkeit des Herrn zu sehen. Das eine, das ist mein Hauptwunsch. Das ist Heimat. Vers 5. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes. Er erhöht mich auf einen Felsen. Das ist Heimat. Er deckt mich, birgt mich, erhöht mich. Das ist Heimat. Wo willst du denn das wirklich bekommen? Außer bei Gott. Wo? Ganz ehrlich, wo willst du das alles bekommen? Und es kommen noch zwei, drei Verse. Vers 10. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Vers 13. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Das ist Heimat. Seine Seele hat eine Heimat. Den kannst du nicht so leicht entwurzeln. Diesen Typen kannst du nicht so leicht entwurzeln. Der ist verwurzelt in Gott, in seinem Sohn und in seinem Wort. Lass uns beten und dann die Zeit im Abendmahl genießen. Danken, dass wir Heimat haben. Genau dafür danke ich dir jetzt, dass wir Heimat haben können, dürfen oder wenn nötig finden können. Diesen Weg gibt es. Er ist sehr verdeckt heutzutage. Er ist klein. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes der schmale Weg. Es ist nicht der breite, erfolgreiche Weg. Nicht der Weg des Schulterklopfens, aber es ist der Weg zu einem Zuhause, was bis in die Ewigkeit reicht, zu dir. Ich danke dir dafür. Ich möchte dich bitten, dass du die Gedanken von uns dahin führst, dass wir uns daran erinnern, wie reich wir sind, was du durch deinen Tod überhaupt möglich gemacht hast, dass wir eingekehrt sind, ein Teil jetzt sind von dir, Teilhaber und Erben sind. Und egal, was auf dieser, in diesem kurzen Leben passiert, was so kurz ist, so schnell vorbei ist, es spielt am Ende keine Rolle, wie viel wir hatten, wie groß die Scheunen waren, sondern wo ist meine Seele? Wo sind ihre Wurzeln? Wo sind wir zu Hause? Danke für dieses Zuhause, das du uns gibst und bietest. Und das bete ich im Namen von deinem Sohn. Amen.